Passend zum Titel unseres Podcasts stehen wir heute zwar nicht im Digitalgelddickicht, aber in der Vegetation des Darmstädter Waldfriedhofs, ein vom Verfall nicht ganz verschontes Kulturdenkmal am Stadtrand. Auf dem weitläufigen Areal befinden sich eine Reihe sogenannter Ehrengräber, mindestens lokal bekannter Persönlichkeiten. Dazu zählt auch Georg Friedrich Knapp. Was der vor 100 Jahren verstorbene Gelehrte nun mit Digitalgeld zu tun haben könnte, dazu gleich mehr. Auf unserem Ausflug begleitet uns ein Gast, der Rechtswissenschaftler Cedric Meyer. Meyer ist nun nicht eigens zu diesem Termin angereist, sondern anlässlich einer von uns mitveranstalteten Vorlesungsreihe an der TU Darmstadt, die in diesem Sommersemester unter dem Titel »Die Zukunft des Geldes« steht. Sein Thema? Der digitale Euro und die europäische Währungsverfassung. Mein Name ist Konstantin Schönfelder und ich bin Mitarbeiter im Projekt EFIN und Demokratie. Zum digitalen Euro haben wir bereits eine ganze Podcast-Staffel produziert und er stand auch in der letzten Folge als Beispiel für die Frage nach bestimmten Aspekten der Gestaltung von Digitalgeld im Fokus. Die spezifische Herausforderung dieser bisherigen Beiträge war, es handelt sich um ein noch nicht realisiertes Vorhaben zur Einführung digitalen Zentralbankgelds. Die damit einhergehende Debatte haben wir begleitet, relevante Aspekte der Ausgestaltung beleuchtet, kontroverse Positionen dazu dokumentiert und hoffentlich auch eigene Überlegungen stimuliert. Zwischenzeitlich wirkte der politische Entscheidungsprozess auf EU-Ebene blockiert. Auch nachdem eine neue Legislaturperiode des Europäischen Parlaments begann, kam der zuständige Ausschuss kaum voran. Die Vertreterinnen der Fraktionen hatten sich sowohl ganz grundsätzlich als auch im Detail verhakt, soweit sich dies aus der Ferne diagnostizieren lässt. Eine zunächst für Anfang Mai 2026 angekündigte Abstimmung über einen mehrheitlich zustimmungsfähigen Verordnungstext wurde verschoben. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme im Juni war eine Abstimmung im ECON-Ausschuss, dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung, anberaumt, die dann auch wirklich stattgefunden hat.
We will first vote on the report on the regulation on the establishment of the digital euro.
Vor diesem Hintergrund treffen wir Cedric Meyer am Grab von Georg Friedrich Knapp. In seinem Hauptwerk »Staatliche Theorie des Geldes« trat Knapp der seinerzeit vorherrschenden Auffassung entgegen, der Wert des Geldes beruhe auf dem Waren bzw. dem Metallwert der Münzen oder der als Gelddeckung benutzten Edelmetallbestände. Er dagegen war der Auffassung, dass der Wert des Geldes in der Geltung der staatlichen Gesetzgebung zu suchen ist, die das Geldwesen eines Landes organisiert. Das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung, lautet eine seiner Kernthesen. Dieser damals revolutionäre Gedanke wird auch als chartalistisch charakterisiert. Caroline Müller schlägt in ihrem Text »Warum ist Geld politisch?« monetäre Theorien und die Institutionen der Geldschöpfung folgende Definition vor.
Zentral für die Konstituierung dieser monetären Ordnung ist das Vorhandensein von Autorität. Im chartalistischen Ansatz wird angenommen, dass nur der Staat diese Autoritätsfunktion erfüllen kann. Durch seine Fähigkeit, Steuerforderungen in einer bestimmten Einheit auferlegen und durchsetzen zu können, ist er in der Lage, die Akzeptanz und Nachfrage nach diesem Zahlungsmittel in der Bevölkerung quasi zu erzwingen. Als einziger Akteur sei der moderne Staat in der Position, ein Geldmittel zu bestimmen, über dessen Emission er das alleinige Hoheitsrecht hat und dessen Wert er damit definieren kann. Dem Chartalismus zufolge wird ein Gegenstand also insbesondere dadurch zu Geld, dass er als gesetzliches Zahlungsmittel für regelmäßig fällige Steuern akzeptiert wird.
Für uns, die wir in Darmstadt arbeiten, liefert der hier begrabene Denker mit seinem Ansatz einen originellen Denkanstoß, um über eine aktuelle Begebenheit aus dem Digitalgelddickicht zu reflektieren. Den digitalen Euro zum Zeitpunkt, an dem das Europäische Parlament wesentlich darüber mitentscheidet, ob er in die Welt kommt. Und tatsächlich, der Entwurf schafft es durch den ECON-Ausschuss.
And I close the vote. And it is adopted. Congratulations to the rapporteur, to the negotiating team. Digital euro is adopted. Thank you so much.
In der Abstimmung im Plenum, wenige Wochen später und noch vor der parlamentarischen Sommerpause, wird er abermals bestätigt. Und wenn es bis hierhin auch nicht einfach war, so bleibt es kompliziert. Nun müssen die Details ausverhandelt werden. Wie genau werden die Geschäftsbanken einbezogen? Welche Konkurrenz entsteht gegenüber privaten Dienstleistern, insbesondere gegenüber europäischen Anbietern wie Vero? Wie werden die Bedenken zum Datenschutz ausgeräumt? Und was wird aus dem Haltelimit? Ein zentrales Streitthema, zumindest in der medialen Öffentlichkeit, also die Frage, ob Bürger nur eine begrenzte Menge an digitalen Euros halten dürfen, damit dem etablierten Bankensystem keine negativen Effekte entstehen. Wie hoch ist es und wer legt es fest? Und wie das alles gehen kann bis zum Jahr 2029, für das die Einführung des digitalen Euros angepeilt ist? Über diese Fragen sowie darüber, welche Denkanstöße Knapp liefern könnte, hat der Politikwissenschaftler Erik Meyer aus dem EFIN-Team mit dem Rechtswissenschaftler Cedric Meyer gesprochen. Hören Sie selbst.
Also staatliche Theorie des Geldes, das ist der Grund, warum wir hier stehen, am Grab von Georg Friedrich Knapp, bekannt eben für dieses Werk. Und da heißt der erste sozusagen klassisch dogmatische Satz, das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung. Was heißt das denn für die Unterscheidung von privatem, also von Banken geschöpftem Geld und von Zentralbank herausgegebenem Geld, so wie wir es ja als Bargeld nur zur Verfügung haben eigentlich? Und was lässt sich daraus am Ende für sowas wie Digitalgeld ableiten? Etwas, was es jetzt bei Knapp nun noch wirklich nicht mal im Entferntesten gegeben hat.
Worauf sich erstmal diese Theorie bezieht, ist natürlich die Gesamtrechtsordnung, die irgendwie die Geldordnung umschließt. Das heißt, die Geldordnung, die wir haben, ist rechtlich eingehegt. Es gibt Rechtsregeln dafür, wie dieses Geldsystem funktioniert. Und das gilt natürlich erstmal unabhängig davon, ob ich Bargeld nutze, was unmittelbar von der Zentralbank ausgegeben wird, oder ob ich privates Geld nutze, was von der Geschäftsbank ausgegeben wird. Und dabei hat dann eben, das ist jetzt das Interessante, eine bestimmte Instanz, in dem Fall, wie Knapp sich das gedacht hat, damals noch der Staat, die Möglichkeit dazu festzulegen, wie diese Geldordnung eben rechtlich bestimmt sein soll. Wie soll innerhalb dieser Geldordnung das staatliche Geld aussehen, was unmittelbar geschaffen wird? Und welche Möglichkeiten gibt es vielleicht auch für private Akteure, für Geschäftsbanken eben auch Geld zu schöpfen durch Kreditvergabe? Und das hat sich natürlich jetzt ein bisschen gewandelt, seitdem wir die Währungsunion haben. Es ist nicht mehr ein einzelner Staat dafür zuständig, sondern wir haben eben die Europäische Union, die die ausschließliche Zuständigkeit für die Währungspolitik für die Mitgliedstaaten hat, deren Währung der Euro ist. Und das heißt, die Europäische Union hat für die Mitgliedstaaten des Euroraums eben die Möglichkeit, durch Rechtsregeln ganz genau festzulegen, wie denn eigentlich eine Geldordnung ausschaut. Und das eben auch in einer bestimmten Differenzierung. Und gerade wenn man sich das eben jetzt nochmal zu Gemüte führt und darüber nachdenkt, wie das jetzt mit der Digitalisierung oder der digitalen Transformation des Geldes ausschaut, dann müssen wir dabei natürlich berücksichtigen, dass da ganz lang vielleicht relativ wenig passiert ist. Man hat einfach erstmal geschehen lassen, die Digitalisierung, digitale Transformation hat stattgefunden, es konnten sich private Akteure immer mehr durchsetzen, es konnten auf dem Markt private Geschäftsfelder gegründet werden, PayPal, Mastercard, Visa, damit zahlen wir alle im digitalen Raum. Die haben eben dadurch eine enorme Marktmacht errungen, die vielleicht nicht erstmal im Rahmen dieser Geldordnung neu durch rechtliche Regelung reguliert wurde. Und jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, wo wir eine ganz große Abhängigkeit von diesen privaten Zahlungsanbietern haben, die eben selbst jetzt auf einmal diktieren können, wie jetzt die Regeln dafür aussehen. Und deswegen habe ich gesagt, damals war es der Staat, der ganz klar sagen konnte, so sehen diese Regeln aus. Wenn ich heute mit PayPal zahle, bestimmt aber nicht der Staat darüber, welche Regeln gelten, wenn ich das PayPal-System nutze, sondern es bestimmt PayPal darüber, wie die Regeln dieses Zahlungssystems aussehen. Und das ist natürlich eine enorme Machtverschiebung, die da stattgefunden hat. Und das mag natürlich auch den Grund haben, dass mit der Begründung der Währungsunion so Themen von digitaler Transformation noch gar nicht mitgedacht wurden. Man hat diese ganzen Rechtsregeln geschaffen, bevor überhaupt diese ganze digitale Transformation des Geldwesens stattgefunden hat. Das ist natürlich die Frage, wie können wir jetzt aus dem aktuellen Rechtssystem, aus dem System, was uns die europäischen Verträge geben, die Geldordnung regulieren?
Ist das eine rechtswissenschaftliche Perspektive auf Geld, den Euro, gegebenenfalls auch den digitalen Euro, für die Knapp irgendeine Rolle spielt, gewissermaßen auch in Überlegungen, ne, die Rechtswissenschaft setzt sich ja jetzt nun durchaus mit, aus der einen oder anderen Perspektive mit dem digitalen Euro auseinander. Spielt er eine Rolle oder könnte er eine spielen? Sollte er eine spielen?
Wie hat die Rechtswissenschaft da drauf geschaut? Wenn man irgendwie rechtswissenschaftliche Bücher aufschlägt, die sich mit Geld auseinandersetzen, es sind nicht sonderlich viele, muss man dazu sagen, dann taucht Knapp da meistens drin auf. Allerdings ist es mehr so dieser eingehende Hinweis, diese Frage danach, das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung und viel weiter darüber hinaus geht das eigentlich gar nicht. Und das ist natürlich interessant, dass sich eine Rechtswissenschaft eine Theorie nicht wirklich zu eigen macht, die eigentlich viel mehr leisten könnte. In knappstaatlicher Theorie des Geldes stehen viele andere Dinge auch, über die man eben sprechen kann. Und dann kommen wir eben auch zu der Frage, wie weit kann eigentlich die Politik Einfluss nehmen auf das Geld? Und wenn wir jetzt staatliche Politik oder eben auch Politik der europäischen Hoheitsgewalt denken, dann müssen wir eben sagen, okay, das funktioniert eben durch Recht. Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft, das hat schon Walter Hallstein gesagt. Und wir haben diesen Begriff von der Integration through Law, die wir in der Rechtswissenschaft immer ganz hoch hängen. Und das ist jetzt vielleicht gerade in diesem Zeitpunkt, wo wir uns gerade mit der digitalen Transformation damit auseinandersetzen, wie sich Geld vielleicht auch verändert, wo wir dann vielleicht auch darüber nachdenken müssen, Integration through Law, wenn wir Integration in den Euroraum haben wollen, welche Rechtsregeln müssen wir dann vielleicht damit ändern? Und dann sind wir eben gerade bei der Auseinandersetzung davon, wie Öffentlichkeit eben auch zu Recht steht. Dieser Gesetzgebungsprozess, der gerade stattfindet auf europäischer Ebene zum digitalen Euro, der ist aus meiner Sicht viel zu wenig öffentlich. Da wird viel zu wenig darüber debattiert, obwohl da vielleicht wesentliche Fragen der Zukunft unseres ganzen Geld- und Zahlungssystems auseinanderdividiert werden.
Ja, du hast den Gesetzgebungsprozess angesprochen. Wir treffen uns jetzt heute kurz vor dem Termin, der angesetzt ist im Ausschuss der EU. So ein bisschen kommt es einem vor, als wäre das einer dieser typischen Prozesse in Brüssel, die so ewig dauern und sehr fragmentiert, sehr zerstritten sind. Was lässt sich das aus deiner Perspektive dazu sagen?
Das ist wahrscheinlich ein großes Problem, was der digitale Euro insgesamt hat. Er kämpft nämlich nicht nur dagegen an, dass überhaupt eine Debatte über ihn stattfindet, sondern er kämpft auch dagegen an, dass eben dieses Rechtskonstrukt Europäische Union, wie eben Rechtsetzung auch in der Europäischen Union stattfindet, relativ komplex ist. Und auf europäischer Ebene ist es nun jetzt eben so, dass wir erstmal die Besonderheit haben, dass die Gesetzesinitiative selbst ausschließlich von der Europäischen Kommission kommen kann. Das ist in europäischen Verträgen so festgelegt. Das heißt, es hat nur die Europäische Kommission erstmal das Recht dazu, sich zu überlegen, über was für Gesetze wollen wir dann überhaupt jetzt verhandeln, was für Gesetze sollen überhaupt in Kraft treten. Und das war natürlich dann erstmal die erste große Hürde, die genommen werden musste, dass die Europäische Kommission sich selbst dazu entschließt, auch tatsächlich eine Verordnung, einen Verordnungsentwurf für den digitalen Euro zu veröffentlichen. Und das war ein langer Prozess. Das ist im Juni 2023 geschehen. Davor haben natürlich auch diese ganzen Aushandlungsprozesse schon stattgefunden. Da gab es einen engen Austausch, auch schon, wo im Parlament mal darüber debattiert wurde, wie eigentlich das Geld aussieht. Insbesondere im Ausschuss, der sich eben mit Währung auseinandersetzt, gibt es auch eine Berichtspflicht der Europäischen Zentralbank, wo dann eben Präsidentin Christine Lagarde häufig in den Ausschuss kommt und eben darüber über die Geldpolitik der EZB berichtet. Und diesen Austausch gibt es eben auch mit der Kommission. Und der Verordnungsentwurf war dann also ab Juni 2023 erstmal auf dem Tisch. Das war schon ein langer Prozess. Danach, wie geht das weiter? Es wird nicht leichter, sondern es gibt zwei Gesetzgebungsorgane in der Europäischen Union. Und beide Gesetzgebungsorgane der Europäischen Union müssen beide am Ende zustimmen. Wenn ein Gesetzgebungsorgan nicht zustimmt, dann tritt das Gesetz nicht in Kraft. Ein Gesetzgebungsorgan ist das Europäische Parlament, das andere Gesetzgebungsorgan ist der Rat der Europäischen Union. Fangen wir mit dem Teil an, wo wir letzten Dezember schon einen Beschluss haben. Das ist der Rat der Europäischen Union. Das ist das Organ, wo die Mitgliedstaaten im Gesetzgebungsprozess vertreten sind. Dort sitzen Ministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten drin und verhandeln darüber. Das heißt, die Mitgliedstaaten sind in diesem Gesetzgebungsprozess vertreten durch die Wahl zum Deutschen Bundestag, wo dann der Bundeskanzler gewählt wird, der bestimmt seine Ministerinnen und Minister. Haben wir irgendwie eine Einflussmöglichkeit, auch eine demokratische Einflussmöglichkeit darauf, wie dieser Beschluss gefasst wird. Und der Rat hat letztes Jahr im Dezember seine Verhandlungsposition zum digitalen Euro bestimmt. Warum das nur eine Verhandlungsposition ist, dazu komme ich gleich. Kommen wir erstmal zum zweiten Gesetzgebungsorgan, was jetzt eben schon lange auf sich warten lässt, nämlich das Europäische Parlament. Und das Europäische Parlament hatte zwischenzeitlich Neuwahlen. Im Europäischen Parlament laufen Gesetzgebungsverfahren typischerweise so, dass sie einem Ausschuss überwiesen werden und in den Ausschüssen wird ein Berichterstatter oder eine Berichterstatterin und stellvertretende Berichterstatter benannt. Und der Berichterstatter, der ursprünglich eingesetzt wurde für den digitalen Euro, hat dieses Gesetzgebungsverfahren ganz lange verzögert. Und wenn eben zwei Gesetzgebungsorgane gemeinsam über einen Gesetzesentwurf bestimmen müssen, dann geht das natürlich in der Zustimmung am Ende nur, wenn beide exakt über den gleichen Gesetzesentwurf beschließen. Und damit das passieren kann, hat sich in der europäischen Gesetzgebungspraxis eingegliedert, dass es eine sogenannte Trilogverhandlung gibt. Informelle Trilogverhandlung nennt sich das. wo sich Europäische Kommission, Europäisches Parlament und der Rat der Europäischen Union zusammensetzen und gemeinsam darüber informell beraten, außerhalb des regulären ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens, was in 294 AJOV festgelegt ist, und dort eben dann anfangen, darüber zu verhandeln, wie soll dieser finale Gesetzgebungsentwurf denn dann aussehen, über den dann bestenfalls, wenn er exakt identisch von allen Parteien so für in Ordnung befunden wird, Europäisches Parlament und Rat abstimmen. Und wenn das passiert ist, von beiden Gesetzgebungsorganen der endgültige Beschluss darüber gefasst worden ist, dann ist die Verordnung wirklich in Kraft. Und erst dann hätte auch die Europäische Union und insbesondere dann eben die Europäische Zentralbank das Recht dazu, einen digitalen Euro auszugeben.
Du hast selber kürzlich dazu nochmal publiziert, und zwar im Verfassungsblog. In diesem Beitrag skizzierst du zwei mögliche Szenarien für die Umsetzung, nämlich eine unspektakuläre sowie eine mutige und innovative Version. Was würde denn diese mutige und innovative Version kennzeichnen und warum plädierst du dafür?
Die Geschäftsbanken haben natürlich ein starkes Interesse daran, dass ein digitaler Euro ihnen nicht das komplette Geschäftsmodell wegnimmt. Die haben eine große Sorge davor, dass, wenn der digitale Euro irgendwann existiert, alle Bankkundinnen und Kunden ihre ganzen Einlagen nehmen und einfach zum digitalen Euro abziehen. Deswegen sind da Interessen dran. Dann gibt es Datenschutzbedenken, die immer wieder angebracht werden, und diese ganzen Interessen müssen miteinander ausgehandelt werden. Und weil es eben so viele Argumente gegen den digitalen Euro gibt, die immer wieder ins Feld geführt werden, droht es dazu, dass der digitale Euro relativ klein gemacht wird. Das heißt, sein Nutzen wird auf dem Markt relativ stark eingeschränkt. Das beginnt dabei, dass darüber diskutiert wird, ob in diese Verordnung eine feste Haltegrenze für den digitalen Euro eingeführt wird. Wenn eine feste Haltegrenze in dieser Verordnung eingeführt ist, ist durch die Verordnung dauerhaft jede Bürgerin und jeder Bürger in der EU daran gebunden, wie viel digitale Euro man halten kann. Der Betrag darüber würde dann noch diskutiert werden. Sind das 1.000 Euro, sind das 3.000 Euro, sind das 5.000 Euro? Aber wenn ich natürlich von außen darauf schaue und mir überlege, okay, damit kann ich ja nur irgendwie 1.000 Euro bezahlen, dann ist der Nutzen natürlich für mich in meinem Glauben daran, wie ich dieses System nutze, erstmal relativ gering. Man hat dann so eine komplexe Sache da reingepackt. Das sind die Waterfall- und Reverse Waterfall Functionalities. Und das heißt, dass ich, auch wenn ich nur 1.000 Euro in digitalen Euro halten könnte, in einer Verknüpfung mit einem Bankkonto ich trotzdem in höheren Beträgen zahlen könnte. Und das heißt, ich würde dann, wenn ich 1.000 Euro Haltegrenze hätte, mit 3.000 Euro bezahlen würde, würde der digitale Euro in diesem System die 1.000 Euro Guthaben nehmen, 2.000 Euro auf meinem Bankkonto rausziehen, in das System des digitalen Euro kurzfristig reinziehen, 3.000 Euro innerhalb des Systems des digitalen Euro übertragen und auf der anderen Seite eben schauen, wie viel verfügbares Guthaben ist dann noch auf dem digitalen Euro von meinem Gegenüber, dem ich die Zahlung geleistet habe. Dann würde auch wieder Geld zurück auf das Bankkonto fließen, und das ist natürlich wahnsinnig kompliziert. Das kann man niemandem erklären, wie das alles funktioniert, und das heißt, der Glaube daran, wie am Ende das auch tatsächlich genutzt werden würde, das hängt vehement daran, wie der digitale Euro ausgestaltet wird. Und das ist natürlich auch eine Frage der Öffentlichkeit am Ende, wie darüber gesprochen wird. Ich glaube nicht, dass es eines solchen Haltelimits braucht, und ich sehe auch das Risiko relativ gering, dass Endkunden anfangen, ihre ganzen Guthaben von ihren Bankkonten abzuziehen. Und wenn doch, ja, dann müssen die Banken sich halt was überlegen. Früher gab es mal sowas wie Zinsen auf Einlagen, die man bei der Bank hatte. Das wurde irgendwann einfach verschluckt und gibt es nicht mehr so richtig. Wenn die Banken wieder anfangen würden, auf Einlagen bei den Banken Zinsen zu zahlen, glaube ich schon, dass die Bürgerinnen und Bürger von alleine anfangen, das Geld vielleicht auch beim Bankkonto zu lassen. Denn das steht fest, beim digitalen Euro wird es keine Zinsen geben. Das eine ist, dass wir den digitalen Euro als gesetzliches Zahlungsmittel integrieren. Gesetzliches Zahlungsmittel heißt, es besteht ein grundsätzlicher Annahmezwang im Geschäftsverkehr. Das ist für Bargeld gegenwärtig auch der Fall, und darüber kann man natürlich auch viel diskutieren, wie weit eigentlich dieser Annahmezwang noch gilt, wenn man eben im privaten Geschäftsverkehr diesen Annahmezwang abbedingen kann. Aber dass erstmal grundsätzlich ein Annahmezwang für den digitalen Euro geschaffen wird, würde natürlich dazu führen, dass ich im digitalen Raum wenig Anbieter dem verweigern könnten, den digitalen Euro anzunehmen. Und Amazon, wenn es eben dann im Euroraum aktiv sein will, müsste eben eine Zahlung in digitalen Euro akzeptieren. Und wenn wir das ausgestalten könnten, dass im digitalen Raum für Großhändler, insbesondere für Großhändler, wenn wir die dazu zwingen könnten, den digitalen Euro anzunehmen, dann wäre halt schon vielen Menschen geholfen, denn ich müsste nicht mehr überlegen, ich möchte mit dem und dem einen Vertrag im digitalen Raum schließen, ich möchte da was kaufen, womit kann ich denn eigentlich zahlen? PayPal, Mastercard, Visa, was wollen die? Die wollen Apple Pay, die wollen Google Pay. Digitaler Euro würde heißen, okay, jeder muss den digitalen Euro erstmal grundsätzlich annehmen. Und wenn wir das hinbekommen würden, dass der digitale Euro diese große Funktion hätte, dann wäre er auch wirklich innovativ und könnte viel durchsetzen. Dran hängt natürlich dann auch noch eine Datenschutzfrage. die wir auch relativ groß hängen müssen. Da haben auch berechtigterweise viele Bürgerinnen und Bürger Angst vor, dass wenn der digitale Euro veröffentlicht wird, dass natürlich irgendwie zwangsläufig da Daten entstehen, wenn ich mit dem digitalen Euro zahle. Und diese Daten stehen natürlich irgendwie der Europäischen Zentralbank dann zur Verfügung. Und deswegen gilt es in der Ausgestaltung des digitalen Euro, die Daten, die überhaupt erhoben werden in der Nutzung des digitalen Euro, so gering wie möglich zu halten. Ich kann im digitalen Raum nicht agieren, ohne dass Daten entstehen. Aber der zentrale Unterschied von einem digitalen Euro wäre eben, dass die Europäische Zentralbank eingebunden in das rechtsstaatliche System der Europäischen Union an Grundrechte gebunden ist. Und ich kann der Europäischen Zentralbank meine Grundrechte entgegenhalten. Auch Rechte aus der Datenschutzgrundverordnung, die wir in der Europäischen Union haben, oder zukünftige andere Datengesetze, die in der Europäischen Union noch erlassen werden. Anders sieht das aus bei privaten Zahlungsanbietern. Private Zahlungsanbieter leben gerade davon, dass diese Daten, die dabei entstehen, dass ich eine Zahlung tätige, weiterverkauft werden. Die Verwendung der Daten ist der Kernbetrieb von diesen ganzen Zahlungsdienstleistern.
Ja, du sprichst heute in unserer Ringvorlesung zur Zukunft des Geldes über den digitalen Euro und die europäische Währungsverfassung. Ändert sich denn etwas an dieser europäischen Währungsverfassung durch die Einführung eines digitalen Euro? Ändert sich irgendwas an den Institutionen? Muss sich etwas ändern? Gibt es eventuell auch nicht intendierte Folgen, die jetzt in der Regelung noch gar nicht letztendlich beachtet sind?
Wenn wir da mit einem streng verfassungsrechtlichen Blick darauf werfen, wenn wir eine Verfassung als rechtssichere Institution ansehen, die erstmal grundlegend im politischen Raum Dinge reguliert, wie bestimmte Hoheitsstrukturen funktionieren, was für Verfahren, was für Formen in diesen Hoheitsstrukturen gelten, wie diese Macht eben begründet wird, begrenzt wird, da müssen wir sagen, in dem Bereich, das wäre für die Europäische Union durch die europäischen Verträge begründet, in dem Bereich ändert sich erstmal nichts. Die europäischen Verträge würden unverändert bleiben und auf der Grundlage der europäischen Verträge ist es eben jetzt schon möglich, einen digitalen Euro auszugeben, nämlich dadurch, dass durch die Gesetzgebungsorgane das eine Verordnung zum digitalen Euro erlassen wird, die Europäische Zentralbank dazu ermächtigt, den digitalen Euro dann auszugeben. Was sich dann am Ende an der Europäischen Zentralbank ändert, wie die Europäische Zentralbank agiert, ist dann auch wieder zweiseitig. Einerseits haben wir in den europäischen Verträgen auch ganz genaue Regelungen festgelegt, wie die Europäische Zentralbank agieren muss. Das, was in Deutschland wahrscheinlich allen bekannt sein wird, das primäre geldpolitische Ziel der Europäischen Zentralbank ist eben die Preisstabilität. Und solche Dinge müssen eben auch für einen digitalen Euro eingehalten werden. Was würde die Europäische Zentralbank aber bekommen? Die Europäische Zentralbank würde durch die Einführung eines digitalen Euro ein völlig neues geldpolitisches Instrument bekommen, was eben eingesetzt werden kann, um für eine Finanzstabilität zu sorgen. Und das ist eben auch die Aufgabe am Ende der Europäischen Zentralbank, dass man eine Währung ausgibt und diese Währung möglichst stabil hält. So sehen es die europäischen Verträge am Ende vor. Und da müssen wir uns dann natürlich überlegen, wie sieht das im digitalen Raum aus aktuell? Unmittelbar eine Währung ausgegeben oder Geldmedien ausgegeben, die eben für Endnutzer zur Verfügung stehen. Das macht die Europäische Zentralbank im Moment nicht.
Der Historiker Andrew David Edwards hat gerade in seinem Buch Money and the Making of the American Revolution unter anderem rekonstruiert, warum es paradigmatisch gesprochen amerikanisches und britisches Geld und einen diesbezüglichen Deutungskampf um das Wesen des Geldes gab. Erleben wir also mit der neuen Geldform des digitalen Euro doch mehr als eine Digitalisierung von Bargeld? So wurde der digitale Euro am Anfang anmoderiert. Und erleben wir also die Genese eines neuen europäischen Geldes quasi aus dem Geist einer komplett gewandelten globalen Konstellation?
Was wir natürlich dabei berücksichtigen müssen, wenn wir über US-amerikanisches Geld und britisches Geld sprechen, dann, dass diese beiden Geldformen relativ lange vorherrschend waren auf den internationalen Geldmärkten. Es war ganz lang der britische Pfund, der international die Zahlungsströme bestimmt hat. International wurden Zahlungen relativ viel im britischen Pfund geregelt. Irgendwann wurde das durch den Dollar abgelöst und heute ist eben der Fall, dass international im internationalen Zahlungsverkehr relativ viele Zahlungen über den Dollar abgewickelt werden. Wenn man aus der Perspektive da drauf schaut, würde ich sagen, das wird der digitale Euro nicht unbedingt ersetzen können. Es ist vielleicht auch gar nicht das Ziel, dass die Marktmacht des digitalen Euro auf internationaler Ebene so groß werden soll, dass der Dollar verdrängt werden soll. Was aber dabei noch hinzukommt, ist natürlich auch, dass wir von der anderen Seite auch noch eine andere Nation haben, die auch Interesse daran hat, dass ihre Währung immer größer wird, und das ist China. China ist auch relativ weit mit der digitalen Zentralbankwährung und nimmt vielleicht sogar eine Vorreiterrolle rein. Da sind die politischen Strukturen etwas anders, weniger demokratisch als bei uns. Deswegen gehen vielleicht bestimmte Prozesse auch schneller. Vielleicht ist es bei uns sinnvoller, dass wir gerade demokratische Entscheidungsfindungsprozesse haben. Und da bin ich natürlich auch ein großer Freund der Demokratie und finde das gut, wie das stattfindet. Und das sind eben Machtkämpfe, die auf den internationalen Geldmärkten darüber stattfinden, wie Geld aussehen soll. Was bringen wir jetzt aber in diesem politischen, internationalen Geldraum mit dem digitalen Euro rein? Naja, wir bringen eben gerade das rein, dass wir über einen demokratischen Rechtsetzungsprozess eine neue Form des Geldes gestalten. Und dieser Rechtsetzungsprozess, der gerade stattfindet, der gestaltet am Ende, wie Geld aussehen soll. Und dass das möglich ist, das geben uns die europäischen Verträge eben vor. Und was dann am Ende daraus gemacht wird, ist eben die Gestaltungsfrage der gewählten Organe, die im Europäischen Parlament und im Rat der Europäischen Union eben am Ende den Beschluss darüber fassen, wie ein digitaler Euro aussehen kann. Und auch dazu kann man dann sagen, wenn die sich in 2 Jahren überlegen, okay, das soll alles wieder ganz anders aussehen, dann können sie das auch wieder anpassen. Dann kann diese Verordnung wieder geändert werden, die kann ganz abgeschafft werden, die kann erweitert werden, all diese Möglichkeiten bestehen. Es muss dann natürlich wieder ein neuer Gesetzgebungsprozess darüber angestoßen werden. Aber das ist vielleicht die ganz besondere Form von Geld, die dadurch in der Europäischen Union verdeutlicht wird. Da sind wir wieder bei knapp, staatliche Theorie des Geldes. Man würde dann vielleicht sagen, nicht staatliche, sondern Europäische Union an der Stelle. Da kann das Recht gestalten, wie Geld aussieht. Und das ist eine enorme Errungenschaft, weil dahinter Rechtsstaatlichkeit steht. Dahinter steht auch ganz groß Demokratie. Und das ist der größte Vorteil, den uns die Gestaltung des digitalen Euro gerade liefern kann.
Prima, vielen Dank.
Am 9. Juli 2026 votieren die Abgeordneten des Europäischen Parlaments mit einer deutlichen Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen für einen Rechtsrahmen, der es der EZB ermöglicht, digitales Zentralbankgeld für Bürger in der Eurozone in Umlauf zu bringen. Nun müssen sich die 3 gesetzgebenden Institutionen der EU, also die Europäische Kommission, der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament, im sogenannten Trilog auf den exakten Gesetzestext einigen. Denn die vorliegenden Verordnungsentwürfe dieser 3 Akteure enthalten im Detail noch unterschiedliche Regelungen für umstrittene Fragen wie das Haltelimit oder das Gebührenmodell für Zahlungsdienstleister und Händler. Demokratisch legitimiert ist das neue europäische Digitalgeld durch die breite parlamentarische Zustimmung aber schon jetzt. Und mit Georg Friedrich Knapp gesprochen, ist der digitale Euro dann, wenn ihn die EZB schließlich einführt, zweifellos ein Geschöpf der, eben in Fragen des Geldes und der Währung, europäischen Rechtsordnung. Das war's aus dem Digitalgeld-Dickicht mit unserem Sommer-Update zum Stand des digitalen Euros. Besonderer Dank gilt Cedric Meyer, der sich mit uns ans Grab von Knapp getraut hat. Mehr Infos und weiterführende Links in den Shownotes. Das Transkript ist auch auf unserer Website www.efin-und-demokratie.de. Fragen und Kommentare gerne per Mail an efin@cvedi.de. Mein Name ist Konstantin Schönfelder. Ich verabschiede mich und danke fürs Zuhören.